Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zum Igel Podcast. Ich bin Andreas Lange und wie auch vor einem Jahr im März sind wir diesmal nicht in unserem gemütlichen Igel Podcast Wohnzimmerstudio, sondern in Berlin in einem kleinen Raum. Untersuchungsraum heißt der, sehr hallig, wie man vielleicht auch hört. Und wir sitzen hier am Rande der diesjährigen Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Das Thema des diesjährigen Kongresses, eigentlich ist das ja eine offene Frage, nämlich evidenzbasierte Politik und Gesundheitsversorgung. Ist das ein erreichbares Ziel oder ist es eine Illusion? Wir haben in unserer letzten Episode des Podcasts schon mal versucht, diesen Begriff evidenzbasierte Gesundheitspolitik näher zu fassen, zu gucken, was eigentlich dahinter steckt, was es überhaupt ist und auch wie das gelingen kann, haben wir gefragt. Und einen Aspekt dieser Debatte, den wollen wir heute etwas vertiefen. Und dazu sind hier zu mir gekommen in den Untersuchungsraum Doktorin Charlotte Kugler. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Hallo, Frau Kugler.
Hallo.
Ein langer Titel hat diese Uni. Da bleibt ein bisschen die Luft weg. Und Professor Dr. David Pieper. Er ist Leiter des Instituts für Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung der MHB. Hallo, Herr Pieper.
Schönen guten Morgen.
Frau Kugler, Herr Pieper, dieser Blickwinkel, was ich eben gesagt habe, den Sie auch hier auf dem Kongress mit einem Vortrag einbringen werden in die Diskussion, der ist, wenn ich das so ganz, ganz, ganz grob und sehr verkürzt sagen darf, es wird in Deutschland ausreichend geforscht, sagen Sie es sogar, vielleicht ein bisschen zu viel geforscht, aber es wird viel zu wenig abgestimmt und kommuniziert. Kann man das so zusammendampfen auf diesen Satz, Frau Kugler?
So allgemein kann man das nicht sagen. Wir haben ja in unserem Projekt einen speziellen Fokus und ich würde auch keinesfalls zustimmen, dass in Deutschland zu viel geforscht wird.
Aber das mit der Abstimmung, das stimmt. Also es sind manchmal doppelt und dreifach.
In dem speziellen Fall, den wir jetzt ja, glaube ich, gleich noch ein bisschen erläutern werden, da stimmt es ja.
Herr Pieper, eigentlich doch gut, oder? Also man sagt ja immer, doppelt gemoppelt hält besser. Und wenn es um so relevante Sachen geht wie Gesundheitsforschung oder auch Gesundheitssystemforschung, dann ist es doch vielleicht gut, wenn nicht nur zwei, sondern vielleicht 4, 6 oder 8 Augen da drauf gucken.
Ja, da ist sicherlich was war es dran. Und wir sprechen ja auch in der Wissenschaft, also jetzt nicht nur in unserem Bereich, sondern auch ganz gemein, ist ja irgendwie die Idee der Replikation in der Wissenschaft ja irgendwie kein neues Konstrukt, sondern es ist natürlich irgendwie wichtig, Erkenntnisse, Forschungsergebnisse, die man einmal gesammelt hat, diese noch einmal dann zu verifizieren und vielleicht nicht nur einmal, sondern tatsächlich sozusagen irgendwie auch mehrfach dann nochmal irgendwie zu replizieren, um einfach irgendwie auszuschließen. Ne? Also mit der Zufall spielt ja auch mal irgendwie mit in der Forschung. Das macht sich hier und da irgendwie auch so ein bisschen spannend, würde ich sagen. Deswegen ist Replikation grundsätzlich etwas Wünschenswertes, aber wenn Replikation, dann sollte die zumindest irgendwie auch untereinander abgestimmt sein. Und das ist zumindest wie etwas, was wir immer wieder sehen, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Also es werden viele Forschungsarbeiten werden so gesehen mehrfach durchgeführt, aber es ist nicht irgendwie aufeinander abgestimmt. Das heißt, die Leute arbeiten sozusagen irgendwie nebenher und wenn man sich dann die Sachen zum Schluss dann irgendwann durchliest, dann sieht man irgendwie, dass man zu einer Fragestellung dann irgendwie 10 Arbeiten lesen kann, die sich de facto die gleiche Frage gestellt haben. Und das ist natürlich irgendwo nicht sinnvoll.
Das hört sich jetzt so an, dass meine sehr verkürzte, zusammengedampfte Zusammenfassung doch vielleicht nicht so. Ich sage jetzt einmal den Titel Ihres Vortrags so in ganzer Länge. Evidenzinformierte Gesundheitspolitik in Deutschland. Ein Mangel an Kommunikation und Koordination zwischen akademischer Forschung und Institutionen des Gesundheitssystems. Bevor wir zu diesem Beispiel kommen, vielleicht einmal diese akademische und institutionelle Forschung, Herr Pieper. Sagen Sie mal kurz, was hinter der einen und hinter der anderen steckt.
Ja, ich denke, wir können irgendwie, um es jetzt irgendwie zu vereinfachen, können wir, glaube ich, drei drei Säulen, glaube ich, aufmachen, wo insgesamt geforscht wird. Das ist einerseits natürlich die akademische Forschung an den Universitäten, an den Hochschulen, dort wo wir also herkommen. Es gibt die, sage ich jetzt mal, institutionelle Forschung, das heißt in den Institutionen, jetzt hier in unserem Kontext, in den Institutionen des Gesundheitswesens wird natürlich auch geforscht, um eben dann auch irgendwie eine gesundheitspolitische Entscheidung zu unterstützen. Und wenn wir von Forschung sprechen, dann müssen wir im Allgemeinen natürlich irgendwie auch noch irgendwie die Industrie irgendwie mit dazu benennen, denn dort wird natürlich auch geforscht. Wenn wir das jetzt irgendwie auf unseren Kontext hier, evidenzbasierte Gesundheitspolitik, so ein bisschen zuschneiden und auch allgemein, also muss man natürlich sagen, akademische Forschung, da ist natürlich so das, was uns irgendwie antreibt, das ist natürlich irgendwo der Erkenntnisgewinn. Wir wollen irgendwie neue Forschungsergebnisse generieren, das ist irgendwie das, was uns antreibt. Bei der institutionellen Forschung.
Also akademische, nochmal ganz kurz, das sind Universitäten und aber auch die Forschungseinrichtungen, oder?
Nee, das wären für mich sozusagen irgendwie Universitäten, Hochschulen, also Forschungsinstitute, die jetzt aber nicht tatsächlich jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie bei der Bundesrepublik Deutschland irgendwie beim Bundesgesundheitsministerium aufgehangen sind. Letztere würde ich sozusagen irgendwie zu den Institutionen dazuzählen, die jetzt irgendwie Forschung betreiben. Und bei diesen Institutionen, der überwiegende Teil zumindest der Forschung, die betreiben, ist darauf ausgerichtet, Entscheidungen zu unterstützen. Das heißt, dort steht nicht der Erkenntnisgewinn im Vordergrund, sondern jede Forschung, jedes Forschungsvorhaben, was die durchführen, hat einen bestimmten Zweck. Und das heißt, es werden da natürlich irgendwie auch, also während, sag ich mal, wir uns in der Forschung sozusagen irgendwie auf die Sachen fokussieren können, die jetzt für uns vielleicht irgendwie besonders spannend sind, weil wir das irgendwie ganz toll finden, gibt es das natürlich irgendwie bei den Institutionen nicht unbedingt. Dort kommt dann häufig ein gesetzlicher Auftrag, die und die Fragestellung muss beantwortet werden und dann muss das sozusagen irgendwie bearbeitet werden.
Kann man das so unterscheiden, dass man sagt, freie Forschung vielleicht auf der einen Seite und zweckgebundene Forschung auf der anderen Seite?
Nein. Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, wobei es natürlich sozusagen irgendwie auch immer natürlich irgendwie gewisse Grauzonen gibt. Also auch bei den Institutionen des Gesundheitswesens ist es natürlich irgendwie so, dass die teilweise trotzdem natürlich irgendwie ihre Freiheiten haben und irgendwie eigenen Fragestellungen nachgehen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch so, dass man jetzt irgendwie an den Universitäten und Hochschulen, je nachdem wer zum Beispiel irgendwie der Auftraggeber für ein Projekt ist, dann hat man dort natürlich wie auch gewisse Zwänge, an denen man sich dann orientieren muss.
Aber das war jetzt die Differenzierung, wo an unterschiedlichen Organisationen eben geforscht wird. Und jetzt, Frau Kugler, Sie haben gerade schon das Beispiel angesprochen. Jetzt wollen wir mal diesen anderen Begriff, der in Ihrem Titel drinsteckt, ein bisschen auseinandernehmen. Ein Mangel an Kommunikation und Koordination zwischen akademischer Forschung und eben Institutionen des Gesundheitssystems. Woran machen Sie diesen Mangel fest?
Ja, ich würde da gerne ein paar Beispiele nennen. Also letztendlich gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele, wo es irgendwie mehr Reviews als sogar Studien gibt und die dann darin eingeschlossen. Aber unser Fokus hier ist ja der gesundheitspolitische Auftrag, in dem es halt nicht zu einer geplanten doppelten Erstellung von Übersichtsarbeiten oder Auswertung von Primärdaten kommen sollte. Und das erste Beispiel bezieht sich auf die Mindestmenge für Knie-Totalendeprothesen. Also das heißt ja, dass Krankenhäuser müssen eine bestimmte, also 50 Knie-Taps im Jahr durchführen, um diese Leistung dann auch vergütet zu bekommen. Und das beruht darauf, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Leistungsmenge und der Ergebnisqualität. Also so grob gesagt, wer das halt öfter macht, hat dann auch bessere Ergebnisse. Und es gab irgendwie noch keine systematische Übersichtsarbeit dazu. Trotzdem gab es eben schon diese gesundheitspolitische Entscheidung und deswegen hatten wir dann eine systematische Übersichtsarbeit finanziert vom BMBF angefangen. An der Uni Wetten-Herdecke waren wir damals noch. Und gleichzeitig, also kurze Zeit später, 2021, hat dann aber der gemeinsame Bundesausschuss das IQWiG mit derselben Fragestellung beeinflusst. Beide systematischen Übersichtsarbeiten hatten also die gleiche Fragestellung, hatten geringfügige Unterschiede in den Einschlusskriterien, am Ende die gleiche Schlussfolgerung, nämlich dass es tatsächlich so ist, dass Krankenhäuser, die mehr künstliche Kniegelenke einbauen, auch bessere Ergebnisse haben. Und die haben sich aber halt also gar nicht abgestimmt. Ne? Es ist ja dann irgendwie trotzdem doppelte Arbeit und in diesem Fall ja auch dann beides von Steuergeldern oder Krankenversicherungsgeldern bezahlt und deswegen vielleicht so ein bisschen unnötig. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, es wurde sehr viel diskutiert. Das stärkt dann auch das Vertrauen, wenn beide zum gleichen Ergebnis kommen.
Jetzt müsste man das eigentlich ein bisschen quantifizieren, ne? Was das also jetzt sozusagen an Mehrkosten gewesen sind dadurch, dass, so wie Sie sagen, eigentlich das zweimal gemacht worden ist.
Ja gut, also die Personen müssen ja auf diesem Projekt arbeiten, ne, und werden ja dann auch dafür bezahlt. Deswegen, also ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Geld das genau
Nein. Ist, aber ich meinte, man müsste das eigentlich mal quantifizieren. Reden wir jetzt über 4.000 Euro oder 40.000 Euro oder 400.000 Euro, was sowas kostet.
Also es ist schon eine sechsstellige Summe, wo wir da auf jeden Fall drüber sprechen. Also irgendwie so die Erstellung von einem guten Review, von einer guten systematischen Übersichtsarbeit, da kann man grundsätzlich schon ohne weiteres davon ausgehen, dass man da über ein Jahr irgendwie mindestens zwei Personen Vollzeit mit beschäftigen kann. Und da sind wir dann also irgendwie ganz schnell dann bei einem sechsstelligen Betrag.
Im Grunde, Frau Kugler, fordern Sie ja dann, wenn es zu solchen Fällen kommt, das war ja gerade ein sehr anschauliches Beispiel, fordern Sie ja eigentlich dann eine Abkürzung, dass es eben nicht zu diesem Doppeltgemoppel kommt.
Naja, zumindest eine Abstimmung untereinander, dass man sich vielleicht mehr abstimmt, es ist ja auch wichtig, dass die Institutionen des Gesundheitssystems irgendwie vertrauenswürdig sind, die haben ihre eigene Methodik, das kann vielleicht nicht auf die akademische Forschung immer zutreffen. Das heißt, sie können jetzt ja auch nicht alles übernehmen, was sie finden, ne? Aber zumindest, dass es eine Abstimmung gibt und man ja dann vielleicht doppelte Arbeit auch ein bisschen vermeiden kann. Genau.
Ist das denn rechtlich überhaupt möglich? Also ich meine, es gibt ja einen Grund dafür, dass Sie sozusagen auf universitärer Seite so etwas erforschen und dass dann aber nochmal das ICWIG als beratende, forschende Institution im Grunde den gleichen Auftrag kriegt. Ist das denn rechtlich, wäre das denn dann überhaupt möglich?
Nein, ist so ohne weiteres tatsächlich nicht möglich. Mhm. Also der Prozess ist ja relativ klar definiert. Der gemeinsame Bundesausschuss beauftragt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen mit einer konkreten Fragestellung und das ICWIG hat dann eben die Aufgabe, diese Fragestellung zu beantworten. Das ist sozusagen irgendwie das, was letzten Endes in Stein gemeißelt ist. Da kommen wir jetzt irgendwie ohne die rechtliche Grundlage irgendwie zu verändern, da kommen wir irgendwie erstmal nicht raus. Das sozusagen irgendwie, wo es in der Vergangenheit auch schon irgendwie durchaus Überlegungen gab, ist natürlich irgendwie die Frage, naja, also muss man denn wirklich immer sozusagen alles neu machen? Denn also wir haben uns das jetzt irgendwie auf der nationalen Ebene angeschaut in Deutschland, aber grundsätzlich ist das ja auch ein Problem, was wir auf internationaler Ebene vorfinden. Wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, dass jetzt irgendwie eine neue Technologie, eine neue Therapie, ein neues Arzneimittel irgendwie auf den Markt kommt, dann ist es ja nicht so, dass es dann irgendwie nur in Deutschland bewertet wird, sondern letzten Endes wird dann irgendwie ein und dieselbe Bewertung dann irgendwie in fast allen Ländern dann parallel angestoßen. Und das führt also natürlich irgendwie auf der Ebene auch natürlich zu ganz vielen Redundanzen. Da hat man dann jetzt irgendwie, also war ein schwieriger Prozess, aber zumindest jetzt irgendwie auf europäischer Ebene gibt es da sozusagen irgendwie jetzt dann auch die ersten Entwicklungen, dass bestimmte Arzneimittel jetzt demnächst dann tatsächlich auch dann einer europäischen Bewertung unterzogen werden, so dass man sozusagen irgendwie dieses Problem dann an der Stelle dann etwas reduzieren kann.
Aber habe ich das richtig verstanden? Da geht es jetzt um Arzneimittelbewertung.
Momentan geht es jetzt um Arzneimittel, genau, wobei das in Zukunft dann sehr wahrscheinlich ausgeweitet wird. Trotzdem, um jetzt sozusagen auf unseren Fall nochmal irgendwie zu sprechen zu kommen, also das, was wir ja jetzt gemacht haben und das, was das ICWIG dann auch gemacht hat, ist letzten Endes wirklich die mehr oder weniger die gleiche Fragestellung und dann mit den gleichen einzelnen Schritten, also Suche irgendwie nach Literatur, Extraktion der Daten, Bewertung der Literatur und so weiter, das haben sie sozusagen irgendwie, das haben wir alles irgendwie beide gemacht. Und da könnte man sozusagen irgendwie, also dieser Schritt ist tatsächlich irgendwie nicht vorgegeben. Also da wäre durchaus sozusagen irgendwie die Flexibilität, auch irgendwie andere Verfahren sozusagen irgendwie zuzulassen, zum Beispiel irgendwie zu sagen, naja, okay, wenn es jetzt irgendwie zu der Fragestellung, wenn es da jetzt schon irgendwie 10 systematische Übersichtsarbeiten irgendwie gibt, dann anstatt jetzt irgendwie noch die 11. systematische Übersichtsarbeit zu machen, dann lass uns doch mal die 10. irgendwie angucken, ob wir da sozusagen irgendwie was draus machen können. Und das hätte zumindest dann potenziell den Vorteil, also methodisch natürlich nicht ganz einfach, das muss man dazu sagen, aber wenn es denn klappen würde, dann hätte das irgendwie tatsächlich auch den Vorteil, dass so ein Bericht dann auch schneller erstellt wäre.
Also es wäre billiger und es wäre schneller erstellt, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht so leicht. Aber Frau Kugler, in dem konkreten Fall würde das bedeuten, dass das IQWiG dann sozusagen zurückgreift auf Daten, die Sie schon generiert haben in der Forschung in Wittenherdecke.
Ja, genau. Also die können natürlich auch bewerten, okay, haben wir jetzt hier eine gute Methodik gemacht und so weiter. Ne? Also wenn das IQWiG zu dem Schluss kommt, okay, das ist nicht vertrauenswürdig, dann sollten sie es natürlich selber machen. Aber wenn sie jetzt sehen, okay, die Gruppe hat auch viel Erfahrung mit Evidenzsynthesen und die Methodik ist grundsätzlich richtig und wir hatten auch vorher ein Protokoll veröffentlicht, wo das auch alles schon festgeschrieben war, dann könnten sie ja, also man kann dann vielleicht doch mal abstimmen, weil die hat zum Beispiel ein bisschen andere Einschlusskriterien, also haben nur Studien aus Nordamerika und Europa eingeschlossen und wir hatten auch Studien weltweit eingeschlossen, dann würde man die halt rausnehmen. Ne? Aber so, man muss ja sich dann immer die einzelnen Studien angucken, die ganzen Daten da raussuchen und die Excel-Tabellen können sie ja letztlich übernehmen. Und dann die Studienbewertung, da gibt's ja immer so verschiedene Tools, mit denen man das macht, dann könnten sie ja auch gucken, okay, nehmen wir das gleiche Tool, dann können Sie vielleicht auf unsere Bewertung zurückgreifen, können ja vielleicht nochmal 2, 3 Studien gegentesten, ob Sie zum gleichen Ergebnis kommen, so, ne? Also stichprobenmäßig. Aber ja, das wäre dann natürlich schon eine Ersparnis von Arbeit gewesen. Und letztlich finde ich das halt so ein bisschen, ja, also wir haben ja sogar beide in Köln gearbeitet, ne? Und also das ohne irgendeine Kommunikation, das ist halt schon so ein bisschen fragwürdig.
Aber der Rhein hat uns getrennt.
Okay, aber ich meine, das war jetzt ein Beispiel. Wir haben gehört, okay, da kann man vielleicht ein bisschen was abkürzen. Da kann man möglicherweise auch Geld sparen. Wir haben jetzt eben schon mal versucht, in etwa zu quantifizieren, wie viel Geld da eigentlich im Spiel ist bei solchen Forschungen. Das andere ist natürlich die Frage in Deutschland, wie häufig sowas vorkommt. Das war jetzt ein Beispiel, sehr anschaulich. Passiert das ständig?
Also wir wissen sehr konkret in diesem Vortrag noch von 2 weiteren Beispielen. Das eine bezieht sich auf das Lungenkrebs-Screening. Ich glaube, das hatten Sie auch in einer der letzten Folgen des Eagle-Podcasts, wo ja zunächst das Bundesamt für Strahlenschutz bewerten muss, ob das sozusagen sicher ist und es zulassen muss. Und im zweiten Schritt wird dann nochmal bewertet, ob das die gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlen. Und das sind ja letztlich auch 2 gleiche Übersichtsarbeiten, Schaden-Nutzen-Abwägung. Und ein drittes Beispiel, das bezog sich jetzt auf eine Primärdatenanalyse, also nicht auf eine systematische Übersichtsarbeit, wo man ja Studien einschließt, sondern es wurden konkret Daten ausgewertet. Und zwar ging es da um die Mindestmengenregelung für TAVIs, das sind Transkatheter-Aortenklappenimplantationen, also die kommen in die Herzklappen rein, wenn die kaputt sind. So ein minimalinvasives Verfahren ist das. Und da wurde halt, also das IQTIC hat so einen Datensatz und der sollte analysiert werden. Das wollte die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie machen, zusammen mit der Universitätsmedizin Göttingen. Und das muss dann beim GBA beantragt werden. Und der GBA hat aber gleichzeitig auch nochmal das IQTIC beauftragt, genau die gleiche Analyse zu machen. Und da kann man sich natürlich irgendwie schon so ein bisschen fragen, warum? Also kann man da nicht erstmal abwarten, was bei den einen rauskommt? Also das wissen wir von diesen Beispielen. Und letztlich, also das zu quantifizieren, ist, glaube ich, schwierig, weil man davon eigentlich auch nur mitbekommt, wenn man in einem der Projekte selber involviert ist. Es wird ja auch nicht alles publiziert. Und genau, also es ist so ein bisschen schwierig, das mitzubekommen, dass sowas öfter passiert ist. Also da jetzt irgendwie so eine Übersicht zu erstellen, wäre, glaube ich, sehr schwierig. Wir sind zufällig letztens noch auf einen Fall gestoßen, bei dem es ebenso scheint, dass es sozusagen überlappend, also im selben Zeitraum auch noch erstellt wird. Da ging es um das Lipid-Screening bei Kindern, ob das sinnvoll ist. Da wurde einmal im Innovationsfondsprojekt sowas gefördert, dass es Teil eines größeren Projekts, wo eine Leitlinie erstellt werden soll, und das IQWiG wurde auch noch beauftragt, diese Analyse zu machen. Aber da sind wir jetzt nicht involviert, deswegen können wir da keine Details nennen. Also es zeigt nur, es scheint solche Fälle irgendwie öfters zu geben, aber das zu quantifizieren ist schwierig.
Jetzt haben Sie gerade die entscheidende Frage eigentlich schon selber genannt, Herr Pieper, warum? Also wir haben gerade schon gesprochen, es gibt da rechtliche Vorgaben, aber es müsste doch leichter handhabbar sein, auch billiger dadurch, bei gleicher Qualität. Das ist ja wichtig, natürlich.
Genau, also die Qualität ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen natürlich alle, dass wenn wir wenn Entscheidungen getroffen werden, dass natürlich irgendwie dann die zugrunde liegende Arbeit den höchsten methodischen Ansprüchen genügt. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Das, was natürlich aber hier sozusagen wie vor dem Hintergrund irgendwie der rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich irgendwie auch noch eine Rolle spielt, dass es ja auch einen guten Grund gibt, dass es ja irgendwie diese Institutionen gibt, wie zum Beispiel irgendwie das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Da ist ja, also neben der hohen methodischen Qualität, mit der das Institut arbeitet, ist das Institut ja komplett unabhängig. Und das ist natürlich irgendwie ein ganz großer Vorteil. Das heißt, es ist sozusagen irgendwie frei irgendwie von jeglichen irgendwie Interessenkonflikten.
Und der gemeinsame Bundesausschuss ist angewiesen auf eine Beratung, auf ein Ergebnis vom IQWiG.
Genau.
Das heißt, wenn vorher Wittenherdecke daran rumgeforscht hat, dann ist es für den GBA erstmal rechtlich gesehen nicht relevant.
So gesehen, ja, genau, wobei das IQWiG natürlich irgendwie dann durchaus natürlich irgendwie die Möglichkeit hätte, wie vorhin schon irgendwie dargestellt, natürlich irgendwie auf andere Arbeiten sozusagen schon zurückzugreifen, die eben zu dieser Fragestellung durchgeführt wurden. Also diese Freiheit hätte man durchaus an dieser Stelle, ja.
Aber der GBA muss ja auch nicht immer das IQWiG beauftragen für jede Fragestellung, die Sie sich jetzt stellen. Also Sie können ja auch selber erstmal gucken, welche Evidenz gibt es schon. Also nicht für jede Fragestellung, die der GBA entscheidet, wird ja das IQWiG beauftragt, oder?
Da würde man sich, glaube ich, natürlich irgendwie sehr angreifbar machen, ne? Also es ist, geht natürlich auch sehr stark irgendwie darum, dass man sich natürlich irgendwie absichern möchte. Das heißt dann irgendwie, dass das Ganze irgendwie justiziabel sein muss, die Entscheidung, und also wir wollen das jetzt auch irgendwie nicht schlecht reden, also wir können ja sozusagen irgendwie auch froh darüber sein, denke ich, irgendwie wie sozusagen die Entscheidungsfindung in Deutschland irgendwie geregelt ist, dass wir da den GBA haben und dass das GBA ein unabhängiges Institut beauftragen kann, was dann die entsprechenden Ergebnisse zusammenträgt. Da können wir uns grundsätzlich sehr glücklich darüber schaffen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich, das würde auch sonst falsch ankommen. Was wir gerade diskutieren, ist ja, was sowohl personelle Ressourcen als auch Geld angeht, ob manches ein bisschen overdone ist. Ne? Und ob man da, wenn man sich besser unterhält oder wenn man vielleicht auch Verordnungen etwas vereinfacht, ob man da nicht auch wieder Ressourcen freisetzen kann für andere Forschung, die ja auch wichtig ist, oder?
Ja, ich denke, ein erster Schritt dafür wäre ja erstmal, dass die Menschen, die an dem gleichen Thema forschen, voneinander überhaupt wissen, ne?
Und wäre nicht schlecht.
Und dafür gibt es so einen Ansatz, der nennt sich Integrated Knowledge Translation. Das bedeutet, dass man diejenigen, die am Ende dann die Evidenzsynthese oder was auch immer, also das Forschungsergebnis nutzen sollen, auch in die Forschung schon ein bisschen mit involviert. Also damit dann die Fragestellung auch so beantwortet wird, dass zum Beispiel in diesem Fall EntscheidungsträgerInnen damit auch was anfangen können. Und wenn man das mehr machen würde, einfach mehr miteinander auch kommunizieren, dann wüssten ja die Leute voneinander, ne? Also in diesem Fall hätten wir zum Beispiel, wir wussten ja, dass das eine Fragestellung war, die auch für den gemeinsamen Bundesausschuss relevant ist. Dann hätten wir Leute vom gemeinsamen Bundesausschuss beim Start der systematischen Übersichtsarbeit informieren können. Wir starten das jetzt hier. Passt das so, wie wir das bearbeiten wollen? Oder, ne? Also, das wäre ja eine Idee gewesen.
Ja, also, wenn ich das noch ergänzen darf. Also, das war ja eben genau unser Ausgangspunkt. Also, wir haben halt irgendwie gesehen, okay, also dieser Zusammenhang irgendwie zwischen Leistungsmengen und Ergebnisqualität ist sozusagen irgendwie, also das, woraus dann die Mindestmengen resultieren, ist für ganz viele Bereiche schon sehr gut dargelegt. Aber für die Knietotalendoprothese haben wir das eben nicht gesehen. Und genau das war ja sozusagen irgendwie damals auch unser Grund, wieso wir gesagt haben, okay, das ist jetzt irgendwie hier eine klare Forschungslücke. Dieser Frage müssen wir irgendwie nachgehen. Und deswegen auch genau aus diesem Grund haben wir dann ja auch den Antrag beim BMBF gestellt und sind dann glücklicherweise auch ausgewählt worden zur Förderung.
Jetzt reden wir ja hier in diesem Kongress irgendwie auch über evidenzbasierte Gesundheitspolitik. Und diesen einen Schritt, den würde ich ganz gerne mal machen. Angenommen, die Forschung würde sich auch mit den Instrumenten, wie das, was Sie gerade genannt haben, Frau Kugler, angenommen, die Forschung würde sich hier besser absprechen. Es würde mehr Zeit, es würde mehr Geld, es würden mehr Kapazitäten auch vielleicht für andere Forschung frei. Würde das einen Effekt haben auf eine Gesundheitspolitik? Wäre die dann evidenzbasierter?
Ich denke, in den Fällen, die wir jetzt irgendwie hier haben, kann man das, glaube ich, nicht sagen, was letzten Endes daran liegt, dass die Schlussfolgerung aus den Arbeiten, die wir jetzt hier miteinander verglichen haben, die sind letzten Endes gleich. Also da tut sich sozusagen irgendwie nichts. Das heißt, an der Entscheidung, die schlussendliche Entscheidung, hätte das keinerlei Implikationen gehabt. Man hätte aber gegebenenfalls tatsächlich schneller zu einer Entscheidung kommen können, wo man dann ja auch durchaus ja argumentieren kann, dass das dann auch, wenn die Erkenntnisse dann früher verfügbar sind und früher eine Entscheidung getroffen werden kann, dass das dann auch den Patienten dann schneller dann letzten Endes zugutekommen kann.
Und haben Sie noch ein weiteres Tool, außer das Integrated, wie hieß es?
Integrated Knowledge Translation.
Ein weiteres Tool, wo, an welchen Stellschrauben man drehen müsste, könnte, sollte, um eben diese Kommunikation schon während der Forschung oder im Vorfeld der Forschung zu verbessern?
Also ich denke, mehr Austausch, also wie auch so ein Kongress, ne, woran arbeitet man, ist ja immer gut. Und das ist einfach nicht so, im Moment ist das ja so ein bisschen zwei verschiedene Welten. Akademische Forschung hat auch ganz andere Ziele, ne? Also wir werden auch ganz anders bewertet, ne? Nämlich danach, wie viele Publikationen wir haben, wie viele Forschungsgelder wir eintreiben, wir müssen Lehre machen. Und Institutionen haben halt das Ziel, diesen Bericht in den bestimmten Auftragszeit fertigzustellen. Und ne, das muss man ja auch erstmal so festhalten, aber trotzdem mehr Zusammenarbeit wäre da, denke ich, schon wünschenswert. Aber ich habe jetzt kein Tool dafür, wie das funktionieren
kann. Ein Tool möchte ich noch erfinden. Sie haben gerade gesagt, meistens erfährt man von solchen Sachen nur dann, wenn man selber auch in dieser Forschung irgendwie involviert ist.
Ja.
Allein das ist doch eigentlich auch schlecht, dass es nicht irgendwo ein Pool gibt, wo man reingucken kann oder dass man dann auch sehen kann, was erforscht wird.
Ja, also eigentlich gibt es das schon, vielleicht gibt nicht es. Überall, aber also wie Frau Kugler ja am Anfang schon ausgeführt hat, also die jegliche Forschung, die durchgeführt wird, sollte im optimalen Falle damit starten, dass ein Protokoll erstellt wird und dass die Arbeit dann registriert wird. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Datenbanken, unterschiedliche Register, wo Arbeiten registriert werden. Und das heißt also, auch wir, wenn wir jetzt irgendwie ein Forschungsprojekt anfangen, gucken wir zunächst mal so diese Register durch, um überhaupt erstmal abzuschätzen, also neben den Sachen, die schon irgendwie publiziert sind, das ist natürlich irgendwie der eine Schritt, aber dann auch irgendwie zu gucken, okay, was ist denn jetzt mit Sachen, die jetzt momentan irgendwie im Entstehen sind, wo arbeiten Leute bereits möglicherweise dran, weil man dann halt auch besser irgendwie abschätzen kann, ob das denn irgendwie dann überhaupt sinnvoll ist, was man dort
angehen möchte. Ach so, und das meinten Sie, Frau Kugler, das ist der Grund, warum man immer erst erfährt von so etwas, wenn man selber dran sitzt, weil Sie dann diese Recherche eben machen, genau. Und sehen, ups, da machen ja noch andere, da sind ja noch andere Institutionen gerade mit
beschäftigt. Ja, man kann ja nicht den Überblick darüber haben, wer alles was woran forscht, also das ist ja komplett unmöglich, deshalb man weiß das vielleicht in dem eigenen Forschungsumfeld und dann an einem spezifischen Projekt sollte man sich ja immer am Anfang damit beschäftigen, was gibt es denn schon und was mache ich jetzt hier Neues? Also genau, deswegen, ja, also das ist der Grund und du wolltest das aber, glaube ich, noch weiter ausführen, oder, mit den Registern?
Ja, also und wenn man dann einen entsprechenden Registereintrag findet, der relevant ist, dann hat man ja auch immer die Kontaktinformationen da, sodass dann die Möglichkeit ja auch immer gegeben ist, dann mit den Leuten in Kontakt zu treten und zu fragen, hier, wie sieht's denn irgendwie aus, wie weit seid ihr, wann wird das publiziert und so weiter. Muss natürlich kritisch anmerken, also bei weitem nicht alle Projekte landen irgendwie in solchen Registern und es werden natürlich auch irgendwie nicht alle Projekte, die dort irgendwie angelegt sind, die werden natürlich auch irgendwie nicht beendet. Das heißt also jetzt hier irgendwie in dem konkreten Fall, selbst wenn das IQWIC jetzt das Register durchgesucht hätte und unsere Arbeit gefunden hätte, hätten die jetzt auch nicht irgendwie sagen können, okay, dann warten wir mal drauf, irgendwie was da bei denen irgendwie rauskommt, weil das IQWIC gibt dann ja zum Schluss, verfasst es einen Bericht und in der Wissenschaft sind wir ja dann darauf angewiesen, unsere Ergebnisse dann in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift zu publizieren und das kann leider dann halt auch schon mal eine Zeit lang dauern.
Viel Forschung, wenig abgestimmt, haben wir diese Episode des Eagle Podcasts genannt und das ist natürlich noch mehr zusammengedampft, das Thema, um das es geht und mit dem Sie auch hier auf dem Kongress waren, evidenzinformierte Gesundheitspolitik in Deutschland, ein Mangel an Kommunikation und Koordination zwischen akademischer Forschung und Institutionen des Gesundheitssystems. Das ist der Titel Ihres Vortrags hier auf der Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Und am Rande dieser Jahrestagung haben wir unser Eagle Podcast Studio hier aufgebaut. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben auf dem stressigen Kongress. Doktorin Charlotte Kugler, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Brandenburg, MHB, und Professor Dr. David Pieper, Leiter des Instituts für Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung am MHB. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für Ihre Einladung. Ja, genau, danke für das Interesse.
Das war der Eagle Podcast am Rande der Jahrestagung des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin aus Berlin. Und wie immer unsere Einladung, besuchen Sie uns auf eagle-monitor.de, schreiben Sie uns dort gerne ins Kommentarfeld, was Ihnen gefallen hat und was nicht und schlagen Sie auch gerne selbst Themen vor, die Sie, von denen Sie denken, auch die könnten wir mal in einer Episode des Eagle Podcasts behandeln. Ich bin Andreas Lange, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Eagle Podcast.